Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Und jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass aus dem Mann ein guter Ritter wird. Aber so am Anfang war er schon so, aber jetzt so mit der Rede, also gezwungenermaßen.
Hatte schon Ritter-Energy, ja. Auf jeden Fall.
Ritter-Energy, der neue Drink jetzt genau. In jedem Discounter. Sag mal, Lisa und Laura, was meint ihr? Sollten wir im Privatrecht den Gerichtskampf, also Trial by Combat, wieder einführen?
Tolle Idee, würde ich sagen. Also, sollten wir unbedingt machen.
Wie kommst du denn da drauf?
Also, ich habe da so zwei ältere Herren. Ich habe da so zwei ältere Herren vor Augen, die sich über irgendwelche Heckengrößen streiten. Und dann sagt der Richter, ja, jetzt hier macht mal Trial by Combat. Das könnte sehr witzig sein.
Aber ich finde eher Trial by Seven. Da muss man noch so seine NachbarInnen zusammensuchen.
Und so die Familienmitglieder.
Ja, ich weiß nicht, ob das so zuträglich wäre heutzutage. Ich
habe den gesellschaftlichen Frieden, meinst du so?
Also vielleicht kommt drauf an, was das für Waffen wären. Weil sind es Wasserpistolen, dann könnte es lustig sein.
Ich kann mich literally nicht verteidigen mit irgendwas.
Oder so ein Schneeballkampf.
Ich glaube, oder Wasserpistolen tatsächlich. Wäre doch ganz witzig.
Das ist ja wiederum ganz lustig eigentlich.
So ja, also nicht First Blood, sondern so First Splash oder so.
First Splash. Hier, so ruled on First Splash. Ist dann,
dass 80% deines Hemdes nass sind. Dann hast du verloren.
Oh, das wird am Ende so ausgewrungen und wer quasi den Eimer mit dem meisten Wasser drin hat, der hat verloren und dann wird das so gestaffelt und die Person mit dem wenigsten Wasser hat dann das Gerichtsurteil gewonnen.
Aber dann müssen die gleichen Klamotten anziehen, nicht, dass einer mit so einer Regenjacke antritt.
Also ja, stimmt natürlich. Aber ich weiß, das ist, glaube ich, die most random Eisbrecherfrage, die wir jemals hatten in diesem Podcast.
Gar nicht wahr. Nicht? Das hat voll was mit der Folge zu tun, die wir jetzt gucken werden.
Ja, genau.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Quadrataugen, eurem Podcast über Filme und Serien, powered by Vodafone. Wir haben gerade die vierte Folge von A Night of the Seven Kingdoms gesehen. Was für eine Folge. Eine Folge, in der wir immer noch nicht den Turnierkampf mit Duncan bekommen, den wir eigentlich schon längst erwartet haben, die aber trotzdem ein absolutes Highlight ist. Warum? Darüber sprechen wir heute. Wir, das sind Lisa Oppermann, meine Kollegin von GigaTV Mac. Hallo Lisa.
Hallo, ich möchte aus rechtlichen Gründen nochmal sagen, dass wir nicht vorhaben, den Trial of Combat einzuführen.
Fair. Laura Samide, unsere Drehbuchexpertin. Hi Laura.
Hallo.
Möchtest du dich auch noch rechtlich absichern? allegedly. Nee. Und mich gibt's auch noch, Fabian Douglas. Mich kennt ihr ebenfalls von GigaTV Mac. Aber bevor wir sechs weitere Recken für unseren Gerichtskampf suchen, erstmal ein wenig Werbung. Ohne Smartphone geht heute kaum noch was. Weil neue Handys aber immer teurer werden, wollen viele Menschen ihr Smartphone länger nutzen. Aber was, wenn der Akku nachlässt oder das Handy repariert werden muss? Genau hier setzt Vodafone mit dem neuen 5-Jahres-Versprechen an. Nach Ablauf der regulären Herstellergarantie verlängert Vodafone die Garantie auf bis zu 5 Jahre. Außerdem bietet Vodafone einen kostenlosen Akkutausch an, sobald die Batteriekapazität unter 80% sinkt. Dies gilt für viele Tarife, wenn ihr gleichzeitig ein Smartphone mit Ratenzahlung kauft. Dadurch könnt ihr euer Smartphone deutlich länger sorgenfrei nutzen. Also, von jetzt an ist in allen Tarifen ab Gigamobil M und Gigamobil Young M das Rundum-Sorglos-Paket automatisch und kostenlos enthalten. Mehr Infos zum 5-Jahres-Versprechen findet ihr in den Shownotes. Aus der Werbung zurück nach Westeros. Wie immer besprechen wir jetzt die gesamte Folge und da kann es zu Spoilern kommen. Ihr seid also gewarnt. Ja, wir beginnen da, wo wir jetzt in der vorherigen Folge aufgehört haben. Also Duncan muss sich für das verantworten, was er da im Puppenzelt veranstaltet hat. Und als allererstes bekommt er natürlich in seiner Gefängniszelle Besuch von Egg, der ihn besucht und der ihm natürlich dann auch nochmal die Wahrheit sagt, beziehungsweise bestätigt. Und Duncan ist ziemlich sauer, was ich mir schon gedacht habe, weil, naja, hat er ihn angelogen? So, er hat ihm nicht die Wahrheit gesagt, ne? Also ja. Egg.
Lie by omission. Also ja, genau. Lüge, weiß ich auch nicht, wie man das übersetzt eigentlich, aber er hat gelogen, indem er nicht die Wahrheit gesagt hat.
Durch Auslassung wahrscheinlich.
Durch Auslassung.
Lüge durch Auslassung, ja. Ja, ungefähr so. Und dann wird Duncan eben vorgelassen, noch nicht zu den ganzen anderen hohen Herren, sondern erst zu Prinz Baelor. Und der stellt ihm so eine ganz harmlose Frage, so, ja, sag mal, wie steht's eigentlich um deine Ritterskünste, um deine Kampfeskünste? Etwas, das wir uns schon die ganze Staffel lang fragen. Ja. Und auch, auf das wir auch nach dieser Folge noch keine Antwort haben werden. Aber die Frage ist nicht ganz, ohne Grund, denn danach wird er ja vorgelassen zu den anderen und da wird eben gesagt, er möchte einen Gerichtskampf haben, also Trial by Combat heißt das eben auf Englisch. Das heißt, er möchte um sein Recht kämpfen. Und der Prinz Aaron, der blöde Bastard, Entschuldigung, der sagt dann wiederum, er besteht auf ein, also dass der Gerichtskampf zu siebt gemacht werden muss. Das ist natürlich für ihn deutlich einfacher, weil er eben ein Prinz ist. Dementsprechend könnte er auch einfach die ganze Königsgarde da reinholen. Und vielleicht weiß er auch, dass das für einen Heckenritter sehr viel schwieriger sein wird. Und eventuell vermutet oder hofft er auch schon, dass das Duncan das nicht alles zusammenbekommt und dass es so gar nicht zum Kampf kommen wird.
Naja, die Frage ist doch aber auch, was das über ihn auch noch aussagt. Weil ich finde ja, also diese Frage, ist Duncan eigentlich ein guter Ritter, ja oder nein? Das ist ja das, was ich so was die große Frage der Staffel ist, ne? Aber das Gleiche kannst du über Arian fragen. Ist Arian eigentlich ein guter Ritter? Weil er hat seinen Kampf in der letzten Folge sehr unlauter gewonnen. Und warum musste er darauf zurückgreifen? Weil er wahrscheinlich gar nicht so gut ist.
Tja,
Das werden wir dann sehen, keine Ahnung.
Also für mich sagt das total viel über ihn aus, dass er sich dann halt, also ich meine, sein Vater fragt ihn ja dann auch.
Er drückt sich vor den eigentlichen Ritter-Moves eigentlich.
Ja, total. Und ist auch so lustig, weil er ja auch seinen Cousin dann am Ende irgendwie das letzte Mal auch nicht rausgefordert hat. Wo er dann auch irgendwie, wo ja Egg und Dank schon gesagt haben, irgendwie, das ist doch der Favorit, oder? Fragt der Dank Egg. Und Egg so, ja. Weil er ist nämlich eigentlich derjenige, der wirklich richtig gut ist, währenddessen, ich glaube, Arian, ich traue dem nicht so viel zu gerade.
Ja, ich habe das Gefühl, der redet mehr, anstatt dass er wirklich so die krassen Skills hat. Und wenn er halt noch genau dieses Trial by Seven macht. Er hätte ja auch einfach quasi, das andere wäre dann einfach 1 gegen 1 gewesen, oder?
Genau.
Okay. Ja, das ist natürlich super verdächtig, da gebe ich dir recht, Laura.
Also ich habe wahrscheinlich einfach, er erinnert mich so ein bisschen an Daemon aus House of the Dragon und vielleicht habe ich da einfach so Übersprungshandlung dann irgendwie daher inferiert, dass er wahrscheinlich auch voll gut sein muss, aber vielleicht ist das gar nicht.
Mich erinnert er eher an Joffrey.
Oh, Joffrey. Oh Gott, jetzt wo du es sagst. Oh, ja, er hat total. Oh, fucking Joffrey.
Nein. Ja, und wenn sie da nicht irgendwie Armbrustschießen machen als Disziplin, dann wird es vielleicht schwierig. Da ist mir so ein Satz übrigens auch in dieser Szene eingefallen oder aufgefallen. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Da sagt nämlich Prinz Arryn, or would we leave a matter of Targaryen honor in doubt? Und wer wird da gezeigt? Prinz Baelor. Und das ist so, beim ersten Gucken übersieht man das, glaube ich, aber das ist also kein Zufall gewesen, beziehungsweise ich glaube nicht, dass die Schöpfer nicht wussten, auf wen sie da an der Stelle schneiden sollten. Mhm. Aber da kommen wir dann später, glaube ich, noch zu sprechen. Denn als nächstes kommt natürlich die Champion-Suche. Also Duncan braucht jetzt halt noch 6 andere Tapfere, die mit ihm streiten werden. Und als erstes stellt sich Sir Stephen Fossaway auf seine Seite. Auch eine sehr starke Szene. Da war ich überrascht, so halb überrascht, weil ich meine, wir wissen ja jetzt, dass die Targaryens nicht besonders beliebt sind. Ich will jetzt noch nichts vorwegnehmen, weil da kommen wir ja später noch drauf, aber so ein paar Sachen werden da schon in der Unterhaltung so vorbereitet, das fand ich auch echt schön. Also dass zum Beispiel, dass der Ruhm hier so betont wird, ich glaube nicht, dass das dass das Zufall ist.
Nee.
Und dann gibt es noch die Prophezeiung von Prinz Darren. Also Prinz Darren ist so ein Targaryen-Träumer. Also das heißt, er kann die Zukunft voraussehen, so ein bisschen so wie Helaena Targaryen aus House of the Dragon. Und wovon hat er geträumt? Von Duncan, das wissen wir ja schon, aber sein Traum ging noch weiter. Er hat außerdem von Feuer und einem toten Drachen geträumt. Und da fragen wir uns natürlich, was hat das zu bedeuten? Also was meint ihr, hat das was damit zu tun mit der Prophezeiung war es ja nicht mit der Vorhersehung der Wahrsagerin aus der Folge davor, oder ist das nochmal was anderes?
Ich glaube, das ist was anderes, weil ich glaube nämlich, dass, also meine Theorie ist, dass er keinen richtigen Drachen meint, sondern mit Drachen einen Targaryen meint, weil davor er ja noch gesagt hat, dass sein Bruder sich quasi für einen Drachen hält. Und irgendwie habe ich das Gefühl, da gibt's eine Verbindung.
Ja, das so habe ich das auch eher verstanden. Also, weil es gibt ja einfach keine Drachen mehr und vor allen Dingen redet davon, dass es ein großer Drache ist.
Ja, und das kann ja
die eigentlich gibt's ja erst recht nicht mehr.
Genau, wenn dann, war es ja dann quasi ein gerade geschlüpfter Drache, wenn es wieder dieses, wie heißt das nochmal, Summerhall?
Ja, wenn es wieder, darauf.
Genau.
Ja.
Nicht so viel verraten, weil das war ja in der letzten Folge ein Spoiler, ein Ultraspoiler.
Dann lassen wir es jetzt vage.
Aber, naja, wenn das so ein großer Drache sein soll, dann kann das aber eigentlich auch nicht Prince Arian sein, weil der ist ja jetzt nicht so der große Drache. Ich finde die Parallele ganz gut, dass er sich so selbst als Drache sieht, so ja, das würde das sagen. Aber Darren hat ja auch so die Größe des Drachen hervorgehoben und so ein großer Drache ist Prince Arian jetzt auch nicht.
Ich habe es eher so verstanden, dass es mit dem Haus Targaryen zusammenhängt.
Dass das Haus so mächtig ist und dementsprechend groß.
Ein großer Drache ist.
Aber es ist verwirrend, weil ja sonst in der Serie die ganze Zeit die Größe von Dank betont wurde und jetzt wird auf einmal mit großer Drache irgendwie auf das Targaryen-Haus vielleicht auch nicht eingegangen.
Also das heißt ja, dass Prince Darren irgendwie geträumt hat, dass Duncan was mit dem Tod oder dem Untergang des Hauses Targaryen zu tun hat.
Oder
würde
halt
das ja bedeuten?
Ja. Dass, ja, dem ganzen Untergang gleich. Ich hatte überlegt, ob es vielleicht einfach nur heißt, dass Arian stirbt, weil er ein Targaryen ist. Aber vielleicht sterben auch einfach alle gleich.
eine super Fatality, keine Ahnung, ja, wie dann rückwirkend auch alle anderen trifft. Nee, also vielleicht, also es hat offensichtlich irgendwie dann doch eine größere Bewandtnis, diese Serie. Also diese lustige kleine Ritterserie, die zieht immer größere Kreise und wir schauen mal, wie das dann jetzt alles dann noch enden wird. Ja, in der nächsten Szene, das ist so ein bisschen der Low Point für Duncan, also der niedrigste Punkt in der Geschichte. Er läuft durch den Regen, er sieht eben die Überreste vom Puppenspiel und hat auch nochmal so diese Erinnerung daran, dass er ein Narr ist, ein Fool, also kein echter Ritter. Und dann kommt der Schmied und gibt Duncan sein Schild, denn das Schild ist doch noch fertig gemalt worden. Das muss wohl irgendwie mit besonderer Farbe gemalt worden sein, die super schnell trocknet. Toi, toi, toi. Und das war wirklich eine super emotionale Szene. Also von so diese Szenen, die gibt's ja viele in dieser Folge, finde ich. Und das war wirklich auch so eine, die war super emotional. Also nicht nur der Schild, wie Duncan auf den Schild reagiert, sondern auch, dass der Schmied, dass der ihn tröstet. Das fand ich auch so eine schöne menschliche Geste.
Ganz ehrlich, der Schmied, das ist einfach ein richtig korrekter Geselle. Das dachte ich in der ersten Folge schon, als er eben das quasi günstiger und geliehen hat, dann die Ausrüstung. Und der Typ ist einfach so nett irgendwie. Und erinnert mich so ein bisschen da an so daran, wenn man so auf dem Festival ist und dann sind da so Mettler und das sind so bärtige, so große Typen und dann, also Mettler sind irgendwie ganz häufig so die fluffigsten Leute. Und so daran erinnert er mich irgendwie. Er
ist
so
ein, das ist Yusuf Kerkur heißt der gute Mann. Und ich kenne ihn irgendwo. Der hat so ein ganz markantes Gesicht.
Wollte gerade suchen, weil sonst hätte ich mich erzählt.
Seine Filmografie bin ich durchgegangen und ich weiß, der hat in ganz vielen Sachen mitgespielt, aber ich komme einfach nicht drauf, woher ich ihn kenne, vielleicht auch Sex Education oder so. Und Doctor Who hat er sonst noch mitgespielt.
Der Schmied-Typ jetzt auch.
Der Schmied. Ja. Vielleicht kenne ich ihn aus Napoleon, da hat er Marshal Davout gespielt oder aus House of Gucci. Also ist irgendwie so einer, ist jetzt nicht so einer der ganz Großen, aber irgendwie kennt man den doch.
Dann kann ich mich jetzt nochmal ergänzen, weil ich glaube, in der ersten oder zweiten Folge habe ich mich ja gefragt, warum ich den Schauspieler von Lionel Baratheon kenne. Und ich habe dann nämlich auch nochmal geschaut und ich kenne ihn nämlich tatsächlich aus Sex Education. Da ist er nämlich mit Jean zusammen eine Zeit lang. Sieht da komplett anders aus, aber ich glaube, ich kenne ihn daher.
Ah, okay, aber der Bart ist halt so markant.
Bei beiden eigentlich.
Ja.
Tja.
Dann am nächsten Morgen muss eben Duncan seine Gruppe zusammentragen. Und wer kommt da alles? Also klar, Sir Lionel. Der ist aber witzigerweise nicht von Sir Stephen irgendwie zusammengetrommelt worden, sondern eben von Egg. Dann ist noch mit dabei Sir Robin, also dieser verrückte Ritter, Sir Humphrey Beesbury, Sir Humphrey Harding und Sir Stephen Fossoway. Also es würde noch einer fehlen.
Habt ihr auch gedacht, dass es viel länger dauert, die ganzen Leute zusammenzusuchen und dass die erstmal irgendwo hin müssen und so? Ich dachte irgendwie, das dauert so eine Folge jetzt quasi und am Ende der Folge haben sie dann also die Folge handelt davon, dass er die ganze Zeit suchen muss und dann so fängt in der fünften Folge quasi erst, ist so dieser Moment, wo alle versammelt sind. Es war irgendwie in meinem Kopf, für mich ging das jetzt so voll schnell, dass sich Leute gemeldet haben, aber vielleicht auch nur, weil ich es anders erwartet habe. Eigentlich war es gar nicht so schnell.
Ich finde, also ich meine, so auf der einen Seite ja, weil er ist halt ein unbekannter Ritter und er stellt sich halt gegen die Targaryen, oder die Targaryen stellen sich gegen ihn. Das ist halt schwierig, da jemanden zu finden.
Aber dann
auf der anderen Seite wissen wir jetzt halt alle, also dass die Targaryens halt nicht so beliebt sind. Und die haben sich halt auch aufgeführt jetzt wie die Axt im Walde, sind also beim Volk nicht besonders beliebt. Und insofern, so überrascht mich das gar nicht, dass sich da doch so noch ein paar finden, die dann bereit sind, mit ihm zu kämpfen.
Oder wie halt der Baratheon einfach nur Bock hat, mal bei so einem Trial mitzumachen und die Targaryens abzufacken. Der war so, der ist einfach für die nächste Party da gefühlt. So
ja.
Wieder.
Ja. Aber
ich bin gerade noch mal gucken wegen Lyman Beesbury. Erinnert ihr euch an den in House of the Dragon? Der saß im Small Council.
Ja. Der einzig Korrekte.
Ja, der einzig Korrekte. Council. Also es läuft auch im Haus durch.
Stimmt, ja. Und dann kommt eben der große Tag. Sir Duncan muss sich dann eben verteidigen. Aber es gibt natürlich einen Twist, denn Sir Stephen Fossaway wechselt ganz gemeinerweise die Seiten.
Blöde Snitch, ey.
Aber wirklich. Ich finde, es wird auch schon so ein bisschen angekündigt, ne, in seinem Gespräch. Also wenn du das zum ersten Mal hörst, dann denkst du so, oh, voll der korrekte Typ. Eigentlich dachte ich, hab den voll falsch eingeschätzt. Aber dadurch, dass er halt so das mit dem Ruhm so sehr betont hat, ich glaube, das sollte schon so eine Art Foreshadowing sein.
Naja, und vor allen Dingen, ich meine, es gab ja vorher schon eine Charakterempfehlung von seinem Cousin, so, ne? Und man wusste ja eigentlich von Anfang an, dass der eigentlich nicht korrekt ist. Und das fand ich, also ich habe auch bei der ersten Szene, wo er ihm dann halt irgendwie sagt, er schließt sich ihm an, da war ich sehr überrascht und war so, okay, das hätte ich dir jetzt nicht zugetraut.
Ja, ich dachte so, vielleicht habe ich mich doch in ihm getäuscht. Und dann, das hat mich diesen Verrat am Ende dann noch blöder für mich gemacht. Dann dachte ich so, nein, du warst einfach schon immer scheiße. Du hast dich gar nicht geändert. Du
wirst auch immer scheiße bleiben.
Genau, man, ich habe an dich geglaubt, Junge, und jetzt machst du sowas. Also drei Sekunden vorher auch, ey.
Ja, er ist halt so ritterlich wie ein verhungertes Wiesel, wie das sein Cousin so schön zusammengefasst hat. Sehr cool. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum dann Raymond sich auf die Seite von Duncan stellt, wird eben schnell mal eben zum Ritter geschlagen. Aber dann sind sie, wenn ihr jetzt mitgezählt habt, immer noch einer zu wenig. Das heißt, Sir Duncan muss natürlich eine Rede halten. Also er appelliert an die Ritterehre. Auch sehr schön finde ich da, es gibt da so einen Shot, wie so Sir Arlen auf ihn herabblickt und so eine hilflose Geste macht, so, ja, keine Ahnung, was ich da jetzt an deiner Stelle machen würde. Und ich finde, allein jetzt hat Duncan ihn schon übertroffen, für mich. Also, gut, wir kennen halt Sir Arlen auch nicht wirklich, wir kennen ihn nur als alten Mann. Aber ich finde, dadurch, dass er sich halt so vor der ganzen Herrschaft präsentiert als ehrbarer Ritter, der für die Unschuldigen kämpft. Allein das ist schon eigentlich ehrenhaft genug und eines Liedes würdig, würde ich sagen.
Krass, ich habe die Szene in dem Moment irgendwie gar nicht damit verknüpft, weil es noch in diesem ganzen, also ich glaube, du hast eher recht, aber in meinem Kopf war es so, weil wir ja eben noch in dieser ganzen, du musst ihn zum Ritter schlagen, Diskussion waren, dachte ich irgendwie, dass diese Szene darauf hindeuten soll, dass es so auch wieder so ein Flashback war, weil diese schnellen Szenen kamen ja eigentlich immer eher als Flashbacks, dass das ein Flashback war, dass Dank ihn gefragt hat, ob er ihn zum Ritter schlagen kann. Und er hat dann so gemacht von wegen so, also entweder als ich mach's nicht, lol, oder als ja, mal sehen.
Also so habe ich es auch verstanden. Recht, ja. So habe ich es nämlich auch verstanden. Okay. Und ich war dann halt, also nochmal darin bestätigt, dass ich so denke, ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich passiert ist oder ob das nicht Wunschdenken ist. Und vor allen Dingen, ich fand es aber auch so bezeichnend, dass sie es nicht zulassen, dass Dank den Fossaway zum Ritter schlägt. Weil
das hätte ja alles klar gemacht. Oder auch nicht, eigentlich auch nicht.
Nein, es hätte nichts klar gemacht in dem Sinne. Aber es wäre im Grunde genommen dann so gewesen, dass wenn irgendwann rauskommen sollte, dass Duncan kein Ritter ist, dann hätte es seine Ritterschaft ja auch in Frage gestellt.
Ja, dann ist seine Ehre futsch. Also eigentlich hätte er es nicht machen können. Und er hat ja auch richtig lange gewartet. Und ich glaube, Baratheon weiß, dass er kein Ritter ist. Habe ich das Gefühl, weil es gab ja dieses Geräusch dann von der Tür und dann durch diesen Moment hat ja quasi Baratheon die Chance gehabt, dann irgendwie so einzuschreiten und er musste es nicht machen. Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, der weiß das, oder? Es war nur ein sehr günstiger Zufall, dass das alles in der Reihenfolge passiert ist.
Nee, ich glaube, ja, die Indizien, die türmen sich auf. Ja, ich fürchte, ihr habt da recht, ja. Dann haben wir noch ein nettes Detail, nämlich dann, als er eben dann in der Pause, als er dann eben wartet, dass ihn jemand unterstützt, steht jemand auf, nämlich Bracken the Brood, also einer der Bracken. Und in dem Moment, wo ich dann so, also erst habe ich gedacht, oh, voll cool, jemand steht ihm bei, und dann so, Moment, wait, waren die Bracken nicht die Bösen in House of the Dragon? Und in dem Moment furzt er.
Ja,
also sehr passend, ja.
Ich dachte auch kurz, hey, das geht's aber sehr schnell, dass sich jemand meldet. Vor allem dachte ich es wirklich, dass es so eine nette Geste jetzt wird, weil der noch seinen Sohn so angeguckt hat, aber sein Sohn fand den Joke dann einfach auch witzig. Also,
ja.
Aber trotzdem muss man sagen, dass ich find's cool, dass Dank das versucht hat, weil, ich meine, was soll er auch machen, aber man sieht dann nochmal, das ist ja jetzt schon viel mehr notgedrungen, ja, viel mehr Selbstbewusstsein jetzt hat, dass er einfach so eine Ansprache macht und auch so laut redet und der auch so ein bisschen aufgerichteter ist und dass er jetzt schon so ein bisschen sich verändert hat in den letzten
Jahren. Ja, er wächst rein.
Er wächst rein.
Er wächst notgedrungen in die Rolle hinein, und auch das, was ich so gemeint habe, dass er so sehr so dumm wirkt, das ist jetzt so von Folge zu Folge weniger geworden.
Mhm.
Und jetzt kann ich mir auch vorstellen, dass aus dem Mann ein guter Ritter wird. Aber so am Anfang war er schon so, aber jetzt so mit der Rede, also gezwungenermaßen.
Hatte schon Ritter-Energy, ja. Auf jeden Fall.
Ritter-Energy, der neue Drink jetzt genau. In jedem Discounter.
So einem, na egal, ja.
Ja, und dann wollte ich noch fragen, also während der Rede wird ja eine Lady so sehr prominent gezeigt. Mhm. Wisst ihr, wer das sein könnte?
Ist das die gleiche Lady, die gesagt hat, er ist dumm und groß?
Nein, denn die sitzt okay. Ja auf der Tribüne ganz oben. Ich dachte, du meinst die.
Okay, wen meinst du? Dann weiß ich gerade nicht, welche Lady
so
du meinst.
So eine mit einem grünen Dress.
Mm, mit roten Haaren, ne?
Ja.
Ich kann mich gerade nicht mehr an die erinnern, Mist. Aber erzähl mal, was mit der ist. Dann kann ich nochmal schauen.
Das war einfach nur eine Frage. Ich habe jetzt auf die Schnelle das nämlich nicht googeln können, wer das sein könnte.
Ich weiß wieder, die bei den Normalos war und so als alle reagiert haben, so ein bisschen. Nee? Okay, ich
dachte. Nee, die mal, saß auch auf der Tribüne oben, die ist adlig. Und die hat, also das war der Reaction-Shot auf den Furz. Vor allen Dingen auf sie.
Okay, da kann
Weil
ich
sie war nicht impressed erinnern.
Sie war nicht impressed vom Furz.
Ja. Nee. Und sie klatscht auch später Duncan zu. Also sie ist schon eher so gefühlsmäßig auf seiner Seite. Insofern, wenn ihr wisst, wer das ist, schreibt uns das gerne in die Kommentare, helft uns da gerne weiter.
Die Buchleute wissen das jetzt wahrscheinlich und dann spoilern die uns. Ja. Wollen wir das? Ja, vielleicht, ich weiß nicht. Ihr meint, es ist das neue Love Interest, weil Tansel ist ja anscheinend weg. Meint, die ist ja wieder nach Dorne gegangen, ne?
Stimmt, die haben sich verzogen, ja.
Ja, das hätte ich jetzt gedacht, ehrlich gesagt. Außerdem wird Tansel ja jetzt, ich meine, ist er jetzt irgendwie, also klar, er ist ein Heckenritter, aber er steigt ja jetzt gerade so ein bisschen auf in der Welt.
Mhm.
Dann wäre Tansel wahrscheinlich nicht unbedingt die richtige Partnerin an seiner Seite.
Ja, aber meint ihr, dass er, okay, es ist sehr weit vorgeholt, aber er ist ja nicht so der Typ, der jetzt, naja gut, vielleicht wird er ja noch der Typ, der dann so eine krass Adlige heiratet. Vielleicht,
ja. Ich sehe da in seiner Zukunft eigentlich keine Frau, aber vielleicht irre ich mich ja. Mal sehen.
Vielleicht.
Ja. Jeder Topf findet einen Deckel, heißt das ja so schön. Und aber dann, also können wir ja mal zu dem großen Moment in der Folge kommen. Denn es gibt natürlich einen, der ihn erhört. Es ist Prinz Baelor.
Ja, Prinz Baelor. Yeah. Ich habe in Caps Lock Baelor, mein Boy, ganz viele Ausrufezeichen in meinen Notizen.
Genau.
Man muss sagen, der Typ war schon immer stabil. Der war immer irgendwie fair.
Ja, der war schon immer gut. Und nachdem er sagt, ich kämpfe für Sir Duncan, dann setzt das Game of Thrones Thema komplett laut ein. Und es ist richtig ein Gänsehautmoment gewesen für mich als Game of Thrones Fan.
Ja, total. Ja.
Also erstmal finde ich krass, dass er das macht, weil er sich ja gegen seine eigene Familie und für die Ritterlichkeit entscheidet. Also sein Bruder und sein Neffe sind das ja, ne? Die sind jetzt natürlich auch nicht so die coolsten Targaryens, aber ich finde das trotzdem krass, dass er wurde ja, was meinst du, glaube ich, am Anfang, ne, wo du nochmal darauf hinaus wolltest, dass er in diesem Gespräch mit Dank dann sich an seine eigene Ritterlichkeit sozusagen erinnert hat und das dann am Ende dann auch durchgezogen hat, indem man dann sich ihm angeschlossen hat. Aber ja, spannend, dass das Game of Thrones Thema jetzt doch drin ist, nachdem wir in der ersten Folge diesen Moment hatten, wo es angespielt wurde und dann diese Scheißszene kam.
Da waren wir noch nicht so weit.
Da waren wir noch nicht so weit. Da war Dank noch nicht Westerosi genug.
Nee, jetzt ist es. Er wächst rein und wir wachsen auch rein. Wir wachsen ins Westeros-Universum mehr rein.
Weiß ich nicht, also ich finde narrativ finde ich das die Erklärung sehr gut, aber dann wiederum hieß es, war ja gerade die Promo der Serie, dass es anders wird als Game of Thrones. Deswegen finde ich es eigentlich ein bisschen seltsam, auch wenn es deine Erklärung Sinn ergibt, Laura, finde ich es trotzdem seltsam, dass es passiert ist.
So geht's mir nämlich auch. Also so gefühlsmäßig, vom Bauchgefühl war ich total so, aber dann, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, ist so die Frage so, aber sie wollten sich doch eigentlich von Game of Thrones emanzipieren. Then again haben wir jetzt durch die ganzen Prophezeiungen, Vorhersagen und so schon so ein bisschen Kingsgarde Verknüpfungen.
Und artige Targaryens.
Also wir haben ja schon auch die Verknüpfungen, ne?
Also was ich schon meinte irgendwie in den vorherigen Folgen, ich glaube, für mich war das schon in dem Moment eine klare Game of Thrones Serie, wo die Targaryens angereist sind, so wo angereist. Die das erste Mal auf sind angereist und kam. Also wenn du das erste Mal irgendwie in Targaryen auch schon in der Kneipe gesehen hast, warst du schon so, das ist schon eine Game of Thrones Serie. Auch wenn ihr jetzt sagen wollt, es ist jetzt nicht so, weil ich glaube ja immer noch, dass es halt es ist aber vom Stil her an den ersten Staffeln von Game of Thrones, was ich irgendwie, glaube ich, in der ersten Folge schon gemeint hatte, sehr, sehr viel näher da dran als an den letzten, wo es ja dann nur noch um die Adelshäuser geht und nur noch um hier, wer ist jetzt der Onkel von wem und oder wer auch immer hat jetzt hier die Thronfolge und so weiter und so fort. Also es ist schon näher noch an den ersten, an den Intrigen und es ist halt definitiv nicht House of the Dragon. Obwohl man auch House of the Dragon natürlich Vibes bekommt durch die Targaryen-Intrigen.
Und jetzt durch die Musik.
Ja, ich frage mich halt, was jetzt noch passiert, weil wir haben jetzt 4 Folgen geguckt, ne? Und es gibt insgesamt 6. Aber dieser Kampf, also das ist ja eine große Aktion, ist ja ein großer, also es sind ja 7 gegen 7 Leute. Aber wir haben noch 2 Folgen, also wird das jetzt über 2 Folgen gezogen oder ist das die Folge, also ist dieser Kampf dann nur in einer Folge und dann passiert noch irgendwas, aber was?
Naja, der Epilog aber halt, was? Ne?
Ja, also ist das dann nur Epilog, wo dann erzählt wird, was mit Dank danach, falls er überlebt, wir wissen es nicht, aber then again, es gibt 3 Bücher davon. Und
ich wollte gerade sagen, also
vermutlich überlebt das. Außerdem wissen wir ja die Prophezeiung.
Und es sei denn, es fängt jetzt da an zu brennen auf dem Feld.
Ja,
das wäre blöd. Und ein großer Drache stürzt vom Himmel runter. Dann hätten wir das alles schon erledigt.
Vielleicht haben wir die Prophezeiung missverstanden. Ja, nee, ich bin gespannt. Also es muss ja noch, am Ende muss ja noch erklärt werden, was er dann macht. Aber wie lange dann, ob dann die 5. Folge komplett das Turnier ist?
Ich glaube, die 5. Folge ist wahrscheinlich kompletter Kampf. Und in der 6. Folge werden noch Sachen danach verhandelt. Also es wird noch aufgeräumt halt.
Ja, dann ist ja eigentlich ganz interessant, weil dann ja wirklich die gesamte Serie nur auf diesem Turnier mehr oder weniger stattgefunden hat.
Aber also, ich glaube, es macht ja auch Sinn, weil das ist ja auch irgendwie in der Lore, es ist ja auch so ein großes Event halt einfach. Also in diesem Game of Thrones Lore-Ding.
Ja, ich finde es, also es macht auch Sinn, aber ich finde es interessant, dass es, ich will nicht sagen, es ist ein Kammerspiel, aber wenn es ist, das eine sehr große Kammer, dieser Turnierplatz mit den angrenzenden Bauten da, aber irgendwie, es ist kein Kammerspiel, aber es ist halt ein sehr eingegrenzter Spielraum, so, ne? Und Game of Thrones ist ja gerade eben dieses, wir sind, keine Ahnung, in Westeros hier und da und auf Essos und selbst in House of the Dragon ist man ja dann vor allem in der 2. Staffel an mehreren Schauplätzen und in 7 Kingdoms ist es ja wirklich der Turnierplatz und Gebäude, die da sind.
Vielleicht ist es auch das, was sie meinen. Das ist halt eben keine Game of Thrones. Ja, das ist halt, weil ich meine, also was wir ja auch schon vorher gemeint haben, es gibt halt einen klaren Protagonisten. Und das gab es halt in den anderen Serien eigentlich nie. Also klar, bei House of the Dragon kann man sagen, dass Rhaenyra die Protagonistin ist und dass quasi es Gegenspielerinnen gibt, so. Aber es ist trotzdem ensembliger noch, also andere Charaktere spielen auch noch eine Rolle und ich meine, Game of Thrones ist halt einfach Ensemble. Auf die letzten Staffeln.
Vielleicht rechtfertigt das dann aber auch, was jetzt in den nächsten 2 Folgen passieren wird, dass wir die ganze Zeit bei diesem Turnier sein werden. Denn aktuell ist es bei dem Turnier noch nicht so viel passiert, aber vielleicht ändert sich das ja in der nächsten Folge.
Genau, es steht ja noch die große Action-Szene aus, was dann dieser Kampf sein wird. Ich bin gespannt, wie das alles so läuft und wer überlebt und wer nicht.
Ja. Jetzt wollte ich mal von euch wissen, also ich finde, das ist so die stärkste Folge der Staffel bisher. Wollte ich mal wissen, ob wie ihr die Folge so fandet.
Ich überlege gerade, ob ich es die stärkste Folge fand oder die davor. Nee, ich glaube, ich fand schon die am coolsten. Also ich muss sagen, ich habe ja, um nochmal ganz auf den Anfang zurückzukommen, von der ersten Folge war ich ja nicht so begeistert. Aber inzwischen bin ich echt dabei. Also inzwischen mag ich die Serie echt gerne. Es hat sich sehr positiv für mich entwickelt.
Ja, so mit jeder Folge. Ne? Also ja, sie ist irgendwie mit jeder Folge immer besser und besser geworden, witzigerweise.
Aber ich erinnere mich daran, dass wir die erste Folge von House of the Dragon auch nicht so geil fanden.
Fanden wir nicht? Mm-mm. Echt Mm-mm. nicht? Ich auch nicht?
Du auch nicht.
Krass, okay, muss ich mir nochmal anhören, was wir damals gesagt haben. Weil jetzt gefühlt ist jetzt House of the Dragon unsere Identität geworden. Irgendwie.
Ich weiß noch, Laura fand die zu sehr Holzhammer erzählt.
Ah, stimmt, wir haben die Folge sogar so genannt, ne? Mm-hmm. Mit dem Holzhammer oder sowas. Tja, vielleicht sind wir einfach naturgegebene SkeptikerInnen. Ich weiß es nicht. Nee, aber ich glaube, das war wirklich meine Lieblingsfolge, weil so verschiedene Sachen passiert sind und auch verschiedene Parteien irgendwie mit Dank geredet haben. Mhm. Und weil man jetzt, wie wir eben gemeint haben, auch die Entwicklung von Dank immer mehr sieht. Irgendwie fand ich es auch spannend, dann halt Egg in seiner wahren Form zu sehen. als wenn er so ein Werwolf wäre oder so. Nee, ja.
Ist aber irgendwie schon seltsam, dass das jetzt, also für mich die stärkste Folge ist. Laura, du darfst auch gleich. Aber dass Egg hier so wenig Screentime hat, ne? Also das ist eine Szene, also vorher waren ja die stärksten Szenen immer die Szenen zwischen Duncan und Egg. Und hier haben wir kaum welche mit Duncan und Egg. Vielleicht ganz am Anfang im Kerker und dann im Zelt noch so ein bisschen. Aber ansonsten ist das halt total der Fokus auf Duncan.
Ja, deswegen habe ich auch so zwischen 3 und 4 überlegt. Vielleicht mögen wir die vierte jetzt auch, weil es uns eben wieder mehr an das alte Game of Thrones erinnert. Und halt mehr dieses, ja, Hin und Her zwischen den Adligen ist. Hm.
Laura, wie ist es denn bei dir? Wie gefällt dir so die Folge?
Ich finde es voll schwierig, auch zu unterscheiden zwischen 3 und 4. Weil ich finde auch die Folgen, dadurch, dass sie so kurz sind, finde ich das richtig schwierig zu sagen, okay, ich kann da jetzt irgendwie so krass unterscheiden zwischen den einzelnen. Wisst ihr, was ich meine? Weil normalerweise hast du ja mindestens mal 45 Minuten, wenn nicht sogar eine Stunde. Und hier hast du 30 Minuten und für mich ist Folge 3, also das ist eigentlich so vom Aufbau bisher so, dass so 1 und 2 zusammengehört, jetzt 3 und 4 ist so eine Folge. Also man hätte auch einfach, man hätte 3 Folgen mit jeweils einer Stunde draus machen können aus dieser Serie, finde ich. Aber dafür, weil halt eben nicht so viel passiert, deshalb wird das halt so auseinandergezogen. Weil ich finde auch so dramaturgisch, was so verhandelt wird, macht das eher Sinn, dass dann in Folge 3 ist so die Exposition, in Folge 4 ist dann die Auflösung von Folge 3. Wisst ihr, was ich meine? Das sind so. Mhm. Und deshalb kann ich das auch gerade sehr, sehr schwierig unterscheiden zwischen 3 und 4. Ich finde die beide gut. Es ist halt auch so der Mittelteil, ne? Und jetzt kommen wir halt irgendwie mit Folge 4 kommen wir dann halt irgendwie so Richtung das Ende des zweiten Aktes, Anfang des dritten Aktes, irgendwie so über die ganze Dramaturgie hinweg. Deshalb, ich kann es nicht sagen. Ich finde beide gut. Hm. Ich glaube, ich würde beide die gleiche Sternzahl geben.
Es ist natürlich gemein. Also die Folge ist auch nur deswegen so gut, weil sie halt vorbereitet wird durch die anderen Folgen. Ja. Also die kann jetzt nicht auf eigenen Beinen stehen, weil du hast hier das ganze emotionale Payoff in Anführungszeichen. Das funktioniert natürlich nur, weil wir das jetzt in den Folgen davor so vorbereitet haben.
Aber apropos Sternevergabe, ich muss noch mal kurz zu Protokoll geben, dass ich den Anfang der Folge richtig cool fand, weil man ja das Gefühl hatte, man sieht so einen Sternenhimmel wie am Ende von Folge 1, wo es ja dieses Freiheitsding war. Und dann ist die Kamera so runtergegangen.
Ich habe mich erst gefragt, ob mein Bildschirm dreckig ist.
Also, ja, die Kamera ist so runtergegangen und dann hat man halt so langsam gesehen, dass es halt die Decke von einem Kerker ist, in dem Dank sitzt, was dann natürlich das komplette Gegenteil ist, von wie der Shot am Anfang benutzt worden ist. Mhm. Das fand ich einen sehr schönen. Also es wird sehr schön wieder aufgegriffen, das wollte ich nochmal erwähnen. Und ich wollte noch erwähnen, dass jetzt habe ich seinen Namen vergessen, den Evil Targaryen, den Bruder von Egg, der Villain Nummer 1, dass der einfach eine Katze in den Brunnen geschmissen hat. Ey, was stimmt nicht mit ihm? Spätestens das hat ihn zum Villain gemacht.
Ja, ich finde sowieso diese ganze Geschichte irgendwie auch irgendwie, ich halte ein Messer irgendwie in deinen Genitalbereich, stimmt, weil ich will dich zu einem Mädchen machen, damit ich dich heiraten kann. What?
Was stimmt nicht mit dir, Bruder?
Also, Junge.
Ja.
Chill mal bitte, also.
Das spricht alles nicht für seine Ritterlichkeit, die wir schon gesagt haben.
Nein, nicht wirklich.
Das hat aber auch den Prinz Darren irgendwie so ein bisschen vermenschlicht, die Szene. Also, der war jetzt halt nur so, ja, der besoffene Idiot und, ja, er hat ihn halt, hat halt Duncan angeschwärzt, was halt auch gar nicht geht. Aber der Schauspieler ist auch super durch diese ganz kurze Szene. Er hat ja wirklich kaum Screentime. Und auch durch die Dialoge natürlich ist er sehr vermenschlicht worden und ich habe so ein bisschen Mitleid mit dem.
Ja, und vor allem dadurch, wenn er meint, er ist halt ein Seher, dann ist er wahrscheinlich auch deswegen Alkoholiker oder trinkt halt viel, wenn er halt die ganze Zeit diese Visionen hat von Leuten, die sterben und so. Das ist halt richtig krass.
Ja, ja. Also ich glaube, das ist ja auch der Fluch von den Targaryens, ne? Deshalb werden ja auch manche von denen halt verrückt, weil sie einfach
nur schlimme Sachen sehen die ganze Zeit.
Geplagt sind auch.
Ja, geplagt von Visionen. Mhm. Ja, aber ich fand ihn auch, ich dachte dann auch so, der ist irgendwie jetzt finde ich ihn auch ganz sympathisch. Also halt abgesehen von den Sachen, die du jetzt auch erwähnt hast.
Ja. Ich finde, ich weiß nicht, geht das euch auch so ein bisschen so? Ich finde, dadurch, dass wir jetzt House of the Dragon haben und eben jetzt aber auch Night of the Seven Kingdoms, ich wollte ja immer, als ich Game of Thrones geguckt habe, haben mich die Targaryens immer, und auch als ich die Bücher gelesen habe, haben mich die Targaryens immer am meisten interessiert. Und in Game of Thrones erfährt man halt hier und da was, man erfährt halt die ganze Legende dahinter natürlich irgendwie immer punktuell, aber man erfährt, also man sieht sie ja nicht so richtig und Daenerys weiß ja auch nichts, weil sie war noch zu klein und hat das alles nicht so richtig mitbekommen und nur das mitbekommen, was ihr Bruder ihr halt irgendwie so mitgegeben hat. Und sie muss dann ja ihren eigenen Platz dann irgendwie finden und erstmal irgendwie für sich erforschen, was das eigentlich für sie heißt, eine Targaryen zu sein. Und deshalb ist es immer für mich in Game of Thrones so ein bisschen so kurz gekommen, so, okay, was heißt das denn eigentlich? Was ist das eigentlich für eine merkwürdige Familie? Das geht bei denen eigentlich. Ja. Und ich bin halt so froh, dass wir jetzt durch diese zusätzlichen Serien auch so viel mehr über diese Familie erfahren, weil ich die halt einfach ultra spannend finde. Und das, was wir auch in der letzten Folge natürlich besprochen haben, ne, dass halt, wie die halt von außen gesehen werden, wie sehr sie auch kritisiert werden und wie sehr auch man auf diese Familie guckt und sagt, ja, das ist alles nicht so ganz koscher irgendwie und mit der ganzen Blutmagie und mit den Drachen und so. Und gleichzeitig ist es halt genau das auch faszinierend. Also ich finde auch einen Arian zum Beispiel, ist ein cooler Charakter, weil man sich halt schon irgendwie so denkt, ja, Moment. Irgendwie mag ich das auch mal, jemanden zuzuschauen, der halt einfach wirklich scheiße ist.
Also ich finde auch, das Coole an den Spin-offs, dass die halt Elemente von Game of Thrones übernehmen, aber halt trotzdem so eine komplett eigene Atmosphäre schaffen. So, das mag ich voll gerne. Und das, wie du halt meinst, ist das halt voll ergänzend zu der Originalserie. Ja. Aber es sind auch trotzdem coole Charaktere und richtig gute SchauspielerInnen.
Ja.
Also irgendwie ist dieser Standard ist halt so da, aber man ist halt, macht halt nicht einfach Copy-Paste. Was natürlich auch daran liegt, dass es eben diese, dass ja George R. R. Martin auch die ganzen Vorlagen dann halt auch geschrieben hat und dann eben, ich weiß nicht, gibt's noch einen zweiten Teil zu Feuer und Blut?
Noch nicht.
Weiß ich nicht. Aber ich weiß ja, zu Duncan Egg ist es ja eigentlich die jetzige Geschichte zu Ende, aber ich glaube, er meinte ja, dass er auch noch weiterschreiben will, aber auf jeden Fall gibt's halt voll viel Material, das schon feststeht, so, wo man sich halt gut orientieren kann, was dann natürlich auch alles auch so ineinander greift schon.
Und wir wissen ja auch aus der Erfahrung heraus, dass immer, wenn man zurückgreift auf das Originalmaterial bei George R. R. Martin, wird's gut und alles, was dann danach erfunden wird, ist nicht mehr ganz so gut.
Tja. Das soll passiert sein, habe ich gehört.
Ja. Aber ich finde, die Serie oder die Folge, die zeigt eben auch so gut, warum diese Serie trotzdem so toll ist, auch wenn jetzt, sage ich mal, der Scope kleiner ist. Es geht jetzt nicht um das Schicksal des Königreiches, aber das ist eben das, was ich in der allerersten Folge gefragt habe. So, was erwartet ihr von der Game of Thrones Serie? Letztlich ist es ja auch gute Figuren und spannende Figurenzeichnungen. Und das haben wir jetzt eben in dieser Folge wirklich bekommen. Die sind ja alle echt super besetzt. Jeder ist irgendwie erinnerungswürdig. Und es macht einfach Spaß, dem Cast zuzuschauen. Und dann macht es hoffentlich in der nächsten Folge genauso viel Spaß, dem Cast dabei zuzuschauen, wie sie sich die Birne einschlagen. Insofern war's das für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid ihr jetzt auch so gehypt auf die 5. Folge wie wir? Schreibt uns das gerne in die Kommentare. Vielen Dank an euch, Lisa und Laura, an das Team im Hintergrund und natürlich an Vodafone. Bis zum nächsten Mal. Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone, seit 30 Jahren für dich da. Die Quadrataugen ist ein Podcast, der im Auftrag von Vodafone von Jellyfish Germany produziert wird. Die Moderatorinnen und Moderatoren sind Fabian Douglas, Lisa Oppermann, Laura Samide. Regie Ron Harupa. Produktion Laura Samide. Und wenn ihr jetzt noch nicht genug habt, dann schaut auf unseren YouTube-Kanal GigaTV Mac vorbei oder auf unsere Webseite. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes.